Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin diplomierte Ernährungstherapeutin. Und der Anlass für das Thema der heutigen Folge kommt aus einer E-Mail von einer lieben Kundin. Und zwar schrieb die Karin: Ich trinke nur Wasser und Kräutertee. Ich esse keinen Zucker oder Zuckerersatz-Ausstoffstoffe. Ich trinke keinen Alkohol oder Kaffee. Ich esse nie zwischendurch, bin Vegetarierin, nehme ausschließlich naturbelassene Lebensmittel zu mir und bereite alles Sonstige selbst zu. Mein Frühstück besteht aus einem Esslöffel Linsencreme. Da hat sie mir das Rezept geschickt. Das besteht zu 4 Teilen Gemüse und 1 Teil Linsen. Also ein Esslöffel Linsencreme ist mehr. Ganz wenig Linsen, 4 Cocktailtomaten und einige Kürbiskerne, weil sie morgens einfach nicht mehr ausgeht. Manchmal trinke ich noch 100 Milliliter Kefir dazu. Das Mittagessen sind Nüsse, das ist Cashews, Mandeln, Walnüsse, 2 Karotten und ein Salat. In dem Salat ist neben Gemüse weiße und Kidneybohnen und dazu kommt dann noch Cottage Cheese, ungefähr 70 Gramm. Und dazu isst sie einen Porridge aus 30 Gramm, das sind sehr wenig Haferflocken, 200 Milliliter fettarme Milch, 1 Banane und ein bisschen Kokosraspeln. Und am Abend 300 Gramm Brokkoli gedünstet mit 70 Gramm Topfen und eine Haferflockenstange, da hat sie mir auch das Rezept geschickt und das ist quasi ein High-Protein. Da sind Haferflocken drin, aber dann glaube ich schon wieder Hüttenkäse und Eier, also das ist eher so ein Protein-Dings. Oder sie isst statt Brokkolitopfen und Haferflockenstange, isst sie 2 kleine Scheiben Low-Carb-Brot. Das ist was Ähnliches, backt sie auch selber. Und die eine Hälfte mit dieser Linsencreme, die vor allem Gemüse ist. Und die andere kommt eine Scheibe Gouda und eine kleine Kartoffel drauf. Okay. Also ich meine, ich weiß, viele von euch sagen sie, was isst die da so durcheinander? Darum geht's mir jetzt gar nicht. Aber sie hat gesagt, sie macht das und ist der Meinung, dass es eigentlich eine sehr gesunde Ernährung wäre. Dem pflichte ich grundsätzlich bei. Aber sie nimmt immer weiter zu und sie ist irrsinnig müde. Ja, und deswegen, sie macht sogar auch noch Sport ein bisschen damit, aber viel geht sich nicht aus, weil sie so wahnsinnig erschöpft ist. Und dann habe ich mir das so angeschaut und habe mir gedacht, okay, aber die ganze Banane, kommt sie vielleicht zum Mittag auf zu viele Kohlenhydrate? Also in der Früh ist es einfach zu wenig. Die Früh, diese Linsencreme, wie gesagt, die heißt nur Linsencreme. Da ist ganz wenig Linsen drin, viel Gemüse und 4 Cocktailtomaten und ein paar Kürbiskerne. Das ist kein Frühstück. Okay, das Kefir macht das Kraut dann auch nicht mehr fett. Aber grundsätzlich, wenn man sich das so anschaut, sind die Zutaten ja alle top. Und sie isst ja auch nicht riesige Mengen. Also da ist ja nicht Zucker oder irgendwelche riesigen Mengen drin. Klar, ich würde das verbessern, weil mir hier Protein fehlt und solche Sachen. Aber wenn ich es mir anschaue, dann ist es so ein bisschen, auf den ersten Blick denke ich, die Ernährung ist doch sehr gesund, wo ist das Problem? Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt ein bisschen nicht nur mit den Zutaten, sondern auch, wie das alles zubereitet ist. Denn da ist mir noch was anderes aufgefallen und deswegen mache ich das genau jetzt, dieses Thema. In Wien war der ganze Sommer wahnsinnig heiß und dazu ist doch gekommen, dass ich in den letzten Monaten, eigentlich in den letzten ungefähr 2 Jahren, nicht mehr kochen mag. Ich habe zwar viele Kochbücher geschrieben, aber mir geht Kochen wahnsinnig auf die Nerven. Und jeden Tag sich wieder irgendeine frische Mahlzeit zu kochen, ist mir wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Geht mir noch immer auf die Nerven. Und dann, wenn es so heiß ist, dann hat man halt mehr Lust auf Salat. Oder wenn ihr euch das heruntergeladen habt, das Gazpacho. Oder ich mache mir einen Shake. Und dann habe ich halt so, weil es ist brutal heiß und es ist frisch und knackig und super. Und grundsätzlich ist es ja wahnsinnig gesund. Und dann habe ich jetzt über die letzten Wochen und Monate, würde ich sagen, fast nur Rohkost gegessen, also schon mit Proteinen und schon in der Früh mit Haferflocken und schon mit Fleisch oder Schrimps oder Käse drüber. Also das hat nicht gefehlt, aber mein Gemüse war alles eigentlich immer roh. Und so vor 1-2 Wochen habe ich dann angefangen, wieder unter Anführungszeichen richtig zu kochen und habe ganz plötzlich einen wirklich dramatischen Anstieg in meiner Energie gemerkt. Ich war davor jetzt nicht erschöpft oder müde, aber denke mal, wow, irgendwie hast du jetzt viel mehr Power und zwar schlagartig und sonst hatte sich nichts geändert. Und dann hat mich das so zum Nachdenken gebracht, eben mit der E-Mail von der Karin zusammen. Und habe mir gedacht, da möchte ich mal drüber reden, über Rohkost gegenüber gekochtem Essen. Weil in all unseren Köpfen, und es stimmt ja grundsätzlich, ist es ja so, dass Rohkost irrsinnig gesund ist. Und ich glaube, in für viele Köpfe ist es dann so, dass es immer besser ist oder man braucht ganz viel Rohkost oder es ist, wäre besser, das roh zu essen, als gekocht zu essen, so als würden wir dem quasi den Nutzen des Lebensmittels ein bisschen schaden, weil wir es kochen. Ja, und dem ist nicht so. Und die große Frage, jetzt wenn wir zurückgehen zur Karin, dieses Essen, wo man sagt, die hat Bohnen, die hat Nüsse und Kerne, die hat Maries Eiweiß, die hat Eier, hat sie drinnen in ihren Broten, sie isst Topfen, sie isst gekochten Brokkoli, sie hat die Top-Lebensmittel drin und trotzdem nimmt sie eher zu und ist todmüde. Und das ist auch das Problem von vielen Frauen vor allem, wenn wir anfangen zuzunehmen und dann versuchen wir weniger zu essen, der Körper wehrt sich aber gegen so ein willkürliches, absichtliches, du kriegst einfach zu wenig Kaloriendefizit. Nicht die Sättigung hat sich verändert, du hast weniger Hunger, sondern wir lassen dich jetzt hungern. Ja, wir essen jetzt weniger. Und wenn der Körper weniger Nährstoffe kriegt, kann er weniger Energie produzieren. Und dann fängt er an, einfach müder zu sein und auch diese Need, ihr kennt das schon, die Bewegungen, die nicht Sport sind, also das Zappelige von mir hier zum Beispiel oder auch die Schritte, die du gehst oder eben einfach alle zusätzlichen Bewegungen, die du so spontan und freiwillig machst, einzusparen. Das macht sehr viel aus. Das kann nämlich 500 bis 1000 Kalorien am Tag ausmachen, ob du zappeliger bist oder nicht. Und jetzt ist sie eben sehr, sehr erschöpft und nimmt zu. Und das heißt, auch mit dieser Ernährung ist sie nicht in einem Kaloriendefizit. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Kalorien das sind, aber das ist nicht viele. Ja, gerade die Rohkost, die misst den Löffel, mit einem Esslöffel wird das Öl abgemessen. Die Karin hat hier nicht sehr viel Fett drinnen. Das sind wahrscheinlich sehr wenig Kalorien und trotzdem ist es noch mehr, als ihr Körper jetzt verbraucht. Aber das heißt nicht, dass sie weniger essen sollte, sondern dass wir dafür sorgen müssen, dass die Nährstoffe besser beim Körper ankommen, dass er mehr Energie kriegt, damit sie sich spontan und dann auch bewusst mehr bewegen kann und den Körper besser versorgt. Und weil eben dieses Rohkostthema immer so klingt, als würden die meisten Vitamine und Mineralien, ne, dessen Sachen und Antioxidantien sind immer im Rohen drin und nicht im Gekochten, wollte ich mal drüber reden. Da haben wir noch etwas ganz Kleines anderes, was mir auch noch hier reinpasst, und zwar die Melanie auf Spotify, das ist schon länger her, hat sie mir geschrieben, sie hat eine Frage, das war zum Thema, glaube ich, Blutzuckerhacks. Wenn größere Stücke langsamer verdaut werden und damit der Blutzucker langsamer ansteigt, da müsst ihr euch die Folge anhören, damit ihr das versteht. Wir verlinken sie euch in den Shownotes. Sagt sie, also wenn der Blutzucker dann langsamer ansteigt, wenn man schlechter kaut, wäre es dann nicht besser, die Nahrung nicht ganz zu zerkauen, bevor man sie runterschluckt? Und das ist ein ganz häufiger Trugschluss, den, glaube ich, viele so im Hinterkopf haben. Die meisten Leute würden gerne sagen, ich möchte gerne essen können, ohne zuzunehmen. Ich will alles Süße essen können, ohne zuzunehmen. Also wie kann ich meinen Körper austricksen, dass das gut schmeckt, wenn ich es runterschlucke und ich das Ganze, alle Süßigkeiten, alles Eiscreme, alle Sachen, die ich essen mag, Chips, Pizza, wie auch immer, essen kann, aber es kommt nicht beim Körper an. Das wäre doch das Ideale. Dann habe ich das Vergnügen, ohne die Folgen zu haben. Aber so funktioniert es nicht. Also was da der Trugschluss ist, dass du glaubst, dass Kauen und Runterschlucken das Vergnügen ist. Aber das wird erst zum Vergnügen, wenn das Gehirn das Signal Vergnügen schickt. Gefühle kommen aus dem Gehirn, nicht aus deinem Kiefer. Und das heißt, wie oft und was du schmeckst und wie oft du es kaust und wie viel du davon isst, das ändert dann dein Gehirnchemie und dann fühlst du dich anders. Und dann ist eben Essen befriedigend oder macht Spaß oder willst mehr davon. Aber dazu muss es im Gehirn ankommen. Das Gleiche ist Sättigung, also dieses, ich bin so zufrieden und satt und nicht permanent auf der Suche, weil ich noch was brauche. Oder dass du eben entspannt Süßigkeiten stehen lassen kannst. Und ihr kennt vielleicht solche Menschen in eurem Freundeskreis, die machen einen Bissen vom Schokokuchen und sagen, der ist gut, na, jetzt mag ich nicht mehr. Und du denkst dir, was heißt, du magst nicht die zweite Hälfte vom Schokokuchen, wie soll denn das gehen? Und das kommt, weil das Gehirn ein quasi, ich bin befriedigt und satt Signal schickt. Aber auch dazu müssen die Nährstoffe ankommen. Und jetzt kommen wir jetzt eben auch ein bisschen, deswegen spielt es bei der Karin rein. Die Nährung ist gut, aber wenn die Nährstoffe bei ihr nicht ankommen, dann kriegt der Körper zu wenig und in ihrem Fall reagiert er dann mit Müdigkeit und sagt, wir bewegen uns gar nicht mehr, weil wir kriegen hier eindeutig zu wenig. Und dazu kommt was anderes. Also abgesehen davon, dass du, auch wenn du es unzerkaut runterschluckst, einfach, auch wenn du es theoretisch nicht verdaust und nicht ankommt, das Vergnügungssignal nie kriegst, ist es so, dass wenn du das unzerkaut oder schlecht zerkaut schluckst, es geht ja vom Magen, der wird noch ein bisschen weiter zerlegt, vor allem das Protein, geht in den Dünndarm. Und der ist so 3 bis 5 Meter lang. Und dieser Dünndarm, das ist dort, wo die Nährstoffe aufgenommen werden. Da gibt es einfach verschiedene Abschnitte, die quasi spezialisiert sind. Und am Anfang wird noch Fett und Proteine weiter, noch einmal ein weiterer zerletzter Zerlegungsschritt, der passieren muss. Und dann wandert es weiter und dann der Darmwand. Und dann gibt es halt den Abschnitt, der besonders bestimmte Proteine aufnimmt oder B-Vitamine aufnimmt. Und die sind so ein bisschen spezialisiert darauf. Und wenn diese groben Brocken, die jetzt nicht ordentlich zerlegt worden sind, sodass sie in Einzelbestandteilen gleich durch die Darmwand genommen werden können, dann schwimmt der Brocken dort einfach vorbei und das passiert dann später auch nicht mehr. Und dann landet es aber vielleicht im Dickdarm. Und der Dickdarm, das ist so der letzte Meter ungefähr von unserem Darm, da sind die vielen, vielen, vielen Bakterien drinnen. Und deren Aufgabe ist es, aus den Resten, denen die Sachen, die du nicht verdauen konntest, also Ballaststoffe, nützliche Dinge für uns zu machen. Kurzkettige Fettsäuren und solche Sachen. Und in dem Darmteil wird dann auch noch so Dinge, die wir noch wiederverwenden können, wie Wasser und Salz und Gallensäuren, nochmal wieder aufgenommen in den Körper, damit wir nicht alles wegschmeißen. Aber, und jetzt haben wir das Problem, diese Bakterien sollten keine Proteine, Fette oder Zucker zu Gesicht kriegen. Das füttert nämlich dann die falschen Bakterien. Die sollen Ballaststoffe kriegen. Aber wenn du das jetzt quasi zu schlecht zerkaut hast und das jetzt unverdaut bis da unten landet, dann fangen die fermentieren an. Das ist, so heißt das, wenn Bakterien etwas umwandeln. Dann fangen die fermentieren an. Und da kann es jetzt zu Verdauungsproblemen, aufgeblähten Bauch und solchen Sachen kommen. Und es kann dazu führen, dass die Bakterien vom Dickdarm ein bisschen zurück in den Dünndarm wandern. Das ist dann die Fehlbesiedlung des Dünndarms. Und es macht dann noch mehr Probleme. Also, wir haben keinen Vorteil davon, das schlecht zu kauen. Wir haben potenziell sehr viele Nachteile. Das heißt nicht, dass wenn du hin und wieder dein Essen runterschlingst, das ein Problem ist, aber es würde sich sehr lohnen, besser zu kauen und zu lernen, das Essen langsamer zu essen. Und da muss ich gleich als erstes die Hand heben, weil ich auch eine Schnellesserin bin. Gut, also der Trugschluss ist eben, wir sind nicht satt, weil wir was runtergeschluckt haben, sondern erst, wenn das Signal im Gehirn angekommen ist. Und jetzt wollte ich aber zurück zu Doc Harin und meiner Sommerernährung. Wie ist das jetzt mit roh und gekocht? Ja, ist es klar, wir wissen, egal was du jetzt aus dieser Folge heute mitnimmst, möchte ich echt betonen, Rohkost ist super. Wir sollten jeden Tag auch ein bisschen was Rohes essen. Mir geht es so darum zu sagen, roh ist immer besser oder es wäre besser, wenn ich nur rohe esse oder ebenso wie ich wochenlang quasi nur von Rohkost mit Proteinen und Getreide und solche Sachen, aber das Gemüse nur in roher Form zu mir nehme, wenn man dann nur so leben würde. Also, wenn man Nahrungsmittel kocht, dann gibt es ein bisschen was Paradoxes. Manche Sachen wie Vitamin C oder eben wasserlösliche Vitamine können ausgeschwemmt werden oder auch von der Hitze zerstört werden. Andere, vor allem sekundäre Pflanzenstoffe, werden oft konzentrierter oder besser bioverfügbar. Also vor allem bei Gemüse ist es eben so, dass zum Beispiel Karotten, das Beta-Carotin oder bei Tomaten, das Lycopin, das ist weniger verfügbar in der rohen Tomate und am besten dann in Tomatenmark und diesen lang gekochten Tomatensoßen. Also dieses, wo man sagt, ja, es ist total tot, es ist total zerkocht, das stimmt nicht. Für gewisse Nahrungsmittel ist das sogar was besonders Gutes. Dann ist es so, dass wenn wir etwas roh essen, die Zelle, die hat ja, also manche Pflanzenzellen haben ja Zellulose, die ist für uns wahnsinnig schwer oder gar nicht verdaulich. Und das Kochen bricht die auf, das heißt, der Zellinhalt ist für uns dann auch verfügbar oder besser verfügbar. Das heißt, die Bioverfügbarkeit von Nährstoffen wird viel höher, weil wir es zumindest leicht gegart haben. Denkst einmal drüber nach, wenn jemand sehr schwach ist oder krank ist und wir brauchen Schonkost. Das ist kein Salat, das ist kein Smoothie. Schonkost ist immer was Gegartes, weil wir sagen, wir müssen Nährstoffe reinbringen, ohne viel Verdauungsaufwand. Und das ist eben das, was, glaube ich, in vielen Köpfen so ein bisschen widersprüchlich festhängt, dass eben es wäre noch besser, möglichst viel Rohkost zu essen und das Gekochte ist immer schlechter. Das stimmt nicht und wahnsinnig viel Rohkost ist jetzt nicht viel besser, sondern potenziell sogar viel schlechter. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel Hülsenfrüchte, Kartoffeln, solche Sachen kochen, wird die Stärke darin so umgewandelt, dass wir sie überhaupt verdauen und aufnehmen können. Weil, wie gesagt, rohe Kartoffeln wäre sehr, sehr schwierig für uns zu verdauen. Ich kenne auch Menschen, die auch das essen, aber das ist eine andere Geschichte. Also da gerade so bei Kohlenhydrat, auch bei Proteinen, erhöhen wir also die Verfügbarkeit von allen Nährstoffen. Und da muss man nochmal sagen, der Mensch ist der Mensch geworden, weil wir gelernt haben zu kochen. Also Nahrung zu garen. Denn wir hätten, wenn wir nur von Rohkost leben würden, hätten wir große Nährstoffmängel heutzutage, aber vor allem, wir bräuchten so viel Energie, um das zu verdauen, um die Nährstoffe da rauszuziehen, abgesehen von der Kauarbeit, dass wir größeren Kiefer bräuchten, dass nicht genug übrig bleiben würde, um unser Gehirn zu füttern. Und damit unser Gehirn so komplex und so groß werden konnte, brauchten wir einfach Kalorien und Nährstoffe. Und die sind aber nur verfügbar in der Natur, wenn du Nahrung gasst. Sonst geht's nicht. Ja, das ist auch der Trugschluss der Rohkost, der reinen Rohkostesser. Das heißt, wir brauchen gegarte Nahrung. Und es stimmt für Proteine, also auch bei Proteinen wird das Garen, werden die besser verfügbar, nehmen wir sie besser auf. Also rohes Fleisch ist nicht besser als gekochtes Fleisch. Ja, das hört man auch immer wieder bei Hülsenfrüchten und solchen Sachen. Also gerade bei pflanzlichen Proteinquellen ist es so, dass die ja auch viele Antinährstoffe haben. Also die Linse, die Bohne, das Weizen wehrt sich ja gegen das Gegessenwerden. Und deswegen haben die Antinährstoffe drinnen, die verhindern sollen, dass wir es gut aufnehmen. Und wenn wir es roh essen, sind die noch alle drin. Wenn wir es aber garen oder beim Getreide auch fermentieren, dann wird es abgebaut und viel besser für uns verfügbar. Und ich glaube, beim Getreide und beim Fleisch und solche Sachen oder bei den Bohnen ist es klar. Also rohe, gekeimte Bohnen zu essen, dass das nicht so nahrhaft ist wie eine gekochte Bohne, glaube ich, ist logisch. Aber beim Gemüse, glaube ich, da haben wir noch so einen kleinen Haken im Gehirn, dass wir glauben, dass rohes Gemüse immer besser wäre. Es ist so, dass rohes Gemüse im Darm, also die Darmperistaltik, die Darmbewegung schon mehr fordert, kann aber auch zu Blähungen führen und wird da besser verdaulich. Aber da sind ja auch Ballaststoffe drinnen, die so wahnsinnig wichtig sind. Und das ist das Gute, finde ich, da zeigt es eben, dass Ballaststoffe aus gekochten Nahrungsmitteln fürs Mikrobiom genauso verfügbar sind wie vom rohen. Das ist kein Unterschied. Das ist nicht besser, das wäre nicht besser, wenn du es roh gegessen hättest für die Darmbakterien, sondern für die macht es keinen Unterschied. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, also eine der Alterungskriterien, die wir so im Körper haben, ist, dass sich unsere Zellen irgendwann nicht mehr gescheit teilen können. Und zwar ist es so, wenn die Zelle sich teilen will, dann wird ja aus dem Zellkern die DNA-Stränge, also die Erbgutstränge, die müssen sich dann teilen und die haben ein Ende. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen wie Schnürsenkel. Ja? Und die Schnürsenkel, wisst ihr, haben am Ende diese komische kleine Plastikumwicklungskappe. Ja? Das soll verhindern, dass sich die Schnürsenkel so auffledern. Und wenn es weg ist, fledern die sich auch so auf. Und sehr ähnlich ist es beim DNA. Bei den DNA-Strängen, da ist auch am Ende so eine Verschlusskappe dran. Aber jedes Mal, wenn sich die Zelle teilt, wird es ein bisschen kürzer. Und dann ist es irgendwann zu kurz und dann kann sie sich nicht mehr teilen und dann stirbt die Zelle. Und wenn es viel, viel, viel bei unserem Körper passiert, altern wir sichtbar. So. Und es gibt aber ein Enzym, das kann das wieder ein bisschen reparieren. Das ist die Telomerase. Also das Ding heißt Telomere, diese Schnürsenkelsache. Und die Telomerase kann helfen, das zu reparieren. Und jetzt kommen wir endlich zur Krux der Sache. Man hat das untersucht bei Kohlgemüse und bei Blattkohl. Und bei Kohlgemüse ist es so, dass es beim Gekochten die Telomerase-Aktivität nicht erhöht, beim Rohen nicht, aber beim Gekochten. Also nur das gekochte Gemüse hatte dann diese wertvolle Wirkung. Und dann kannst du es umdrehen, dann findet man wieder andere Wirkungen, die beim Rohen besser sind. Aber deswegen, es hat alles, spielt seine Rolle. Es gibt so für präventive Sachen gibt es alle möglichen Studien. Und da gab es eine Studie über Diabetes und Obst- und Gemüsekonsum. Und da ist es so, warum ich das erzähle, ist das, weil da für mich eine recht überraschende Sache drin war, also die ich euch unbedingt sagen wollte. Und zwar zeigt sich also, je mehr Gemüse, egal ob roh und gekocht, beides du isst, umso weniger hoch ist dein Risiko, Diabetes zu kriegen. Und vor allem, umso langsamer, wenn du es kriegen solltest oder hast, geht die Krankheit voran. Also da kann man das quasi so ein bisschen einbremsen. Aber es wurde auch Obst gemessen und da ist es jetzt so, dass die meisten von euch wahrscheinlich sagen würde, getrocknete Früchte, die enthalten halt schon viel Zucker. Und diese Untersuchung hat gezeigt, denn wenn die Leute mindestens zwei oder mehr getrocknete Früchte jeden Tag gegessen haben, hatten sie ein um 18% verringertes Diabetesrisiko oder auch, dass die Krankheit sich schnell fortschreitet und noch immer eine 10%ige Verbesserung, wenn sie auch jetzt erst angefangen haben. Und das ist, finde ich, für viele, glaube ich, ganz überraschend, dass eben, die gelten ja als so süß, dass solche Sachen sehr hilfreich sein können, eben auch in anderen Zubereitungsformen. Nicht nur immer im frischen Obst, sondern auch das Getrocknete hat seine Rolle und ist nützlich. Ja, ich habe es aber einmal erwähnt jetzt schon, es gibt Menschen, die sich rein Rohkost ernähren und das ist so ein Trend im Internet. Einer dieser Hypes, den wir lieber nicht haben sollten, aber egal. Und weil ihr vielleicht hin und wieder mit dieser Info konfrontiert seid und euch dann vielleicht ein bisschen fragt, ob das gut oder schlecht ist, wollte ich auch darüber reden, über die Untersuchungen, die es gibt zu Menschen, die sich praktisch nur von Rohkost ernähren. Ja, noch einmal zum Anfang, ich kann es nicht oft genug sagen, generell ist mehr Rohkost in einer Ernährung eines Allesessers eine extrem nützliche Sache und sollte unbedingt Bestandteil sein. Ich rede hier von Leuten, die alles roh essen oder praktisch alles. Also da gibt es Menschen, die essen roh vegan, die essen nur Obst und Gemüse und ein paar Nüsse. Manchmal essen sie dann so Linsensprossen. Dann gibt es auch welche, die essen noch Milchprodukte, Rohmilch meistens dazu, auch nicht empfehlenswert. Und dann gibt es welche, die auch noch rohes Fleisch und rohen Fisch dazu essen. Aber die versuchen, so viel wie möglich roh zu essen, wofür es keinen wissenschaftlichen Grund gibt. Ja, das ist nicht besser. Und was passiert also, wenn du jetzt nur Rohkost essen würdest oder überwiegend nur Rohkost? Also sie haben durchwegs niedriges LDL, das ist böse Cholesterin, und niedrige Triglyceridwerte. Ist klar, Triglyceride haben mit Kohlenhydraten zu tun. Die essen kein Brot und kein Kuchen. Das wundert mich jetzt nicht wahnsinnig. Sie haben aber ein hohes Mangelrisiko für B12, sogar die supplementieren, hatten zu wenig. Auch Zink und Vitamin D. Bei Frauen vor allem eine stark verringerte Knochendichte. Und sie sind oft, das steht dann, sowie energetische Unterversorgung. Das heißt, die kriegen zu wenig Kalorien aus dem raus, was sie da essen, weil die Nährstoffe kommen nicht an. Und dazu kommt, dass ein relativ großer Teil der Gruppe, die sich da immer angeschaut haben, hat starkes Untergewicht. Und wenn ihr euch erinnert an die BMI-Folge, Untergewicht ist mindestens so gefährlich oder gefährlicher als großes Übergewicht. Also Untergewicht sollte man nicht unterschätzen. Und eine niedrige Knochendichte später im Leben kann ein echtes Problem werden, weil wenn du die Knochen dir brichst und dann dauernd verletzt bist, ist halt im Alter ein echtes Problem. Ich habe mir dann noch so zwei so angeschaut, also sie haben verschiedenste Mängel. Der wichtige Mangel, den ich so gesehen habe für mich war, also zwei Sachen sind mir aufgefallen. Das eine ist das Homozystein. Homozystein ist ein Marker für das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Vereinfacht ausgedrückt, weil Homozystein ist bei gewissen Reaktionen im Körper beteiligt und sollte niedriger sein. Und je höher es ist, umso mehr, weil es an sich selber schon schädlich ist, aber auch zeigt es auch, dass gewisse andere Reaktionen nicht stattfinden. Und deswegen korreliert es sehr stark mit erhöhtem Thromboserisiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und solche Sachen. Und da hatten die alle, nämlich alle, nicht, die meisten hatten, und da waren ein paar auch, die hatten einen normalen Homozysteinwert, alle hatten einen deutlich erhöhten Homozysteinwert, wo man sagt, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen stark erhöht. Homozystein kann man relativ einfach senken mit Folsäure B6 und B12. Folsäure essen die ohne Ende, weil sie Obst und Gemüse essen und Blätter. Aber B6 und B12 kommt halt sehr zu kurz. Und es war schon überraschend, dass die das alle zu hoch hatten. Und sie hatten auch die meisten ein viel zu niedriges HDL. Das ist gute Cholesterin. Dazu müssten sie Fisch essen. Das haben sie nicht. Und dann ist mir noch was anderes aufgefallen. Bei einer der Untersuchungen haben sie die verglichen mit Menschen, die Vegetarier sind oder Mischköstler, also Omnivoren. Und was ganz deutlich war, also an der Baseline, am Anfang der Studie, die Rohkostesser, die haben durch die Bank viel weniger Bewegung gemacht als die anderen. Und das ist jetzt für jemanden, der eigentlich so ein extrem gesundes Leben lebt, also ihrer Meinung nach, und sich wirklich um die Ernährung bemüht und das alles versucht richtig zu machen, überraschend. Und das ist jetzt nur eine reine Theorie von mir, aber ich glaube, wir sind zurück beim Karin-Problem vom Anfang. Da kommen nicht genug Nährstoffe an, dann hast du nicht genug Energie und dann hast du auch keinen Bock für Sport. Und deswegen würde ich sehr empfehlen, wirklich das zu hinterfragen, wie viel Rohkost esst ihr, wie viel Gemüse, dass ihr auch gekochtes Gemüse da habt, ja, auch Rohkost, aber dass ihr eure gekochten Mahlzeiten nicht heimlich denkt, ja, so gesund ist es nicht, sondern das wirklich schätzen lernt, wie wichtig das ist, gekochte Nahrung zu essen. Das habe ich dann auch mit der Karin besprochen und ihr kurz gesagt, versuch mal wirklich eine gekochte Mahlzeit da einzubauen und nicht nur eben mehrmals pro Woche ein bisschen gekochter Brokkoli, sondern wirklich, dass da ganze Mahlzeiten draus werden und nicht dieses Sammelsurium aus rohen Zutaten. Gut, also Rohkost oder gekochtes, vor allem bei Gemüse, das ist nicht ein starres Entweder-Oder. Es ist vor allem kein starres reine Rohkost, ja, sondern es ist, wir sollten uns vielfältig ernähren, möglichst vielfältig und eben beides dabei haben. Idealerweise jeden Tag ein bisschen von beiden, das hilft uns sehr viel. Könnt euch, nächste Woche wird es auch sehr spannend, da reden wir über Demenzprävention, also wie können wir unsere kognitiven Fähigkeiten im hohen Alter erhalten. Und da spielt dann Gemüse eine Rolle, die ich sehr lustig fand, nämlich, glaube ich, vielleicht weniger, als ihr glaubt. Aber es trotzdem, da geht es genau um roh und gekocht wieder. Das werden wir uns dann nächste Woche anschauen. Und dann möchte ich noch, weil wir haben ja vor kurzem über Kreatin gesprochen und da hat die Liana K. auf YouTube mir kommentiert und sie sagt, Ich habe das Kreatin von Sunday Natural, das ist eine sehr gute Firma, auch im warmen Wasser aufgelöst und nach dem Essen bekomme ich schlimme Magenschmerzen. Warum? Also erstens ist es so, dass alle Arten von Schmerzen, die ihr euch nicht erklären könnt, bitte lasst es medizinisch abklären. Lasst euch ärztlich betreuen. Schmerzen sind nicht normal. Schmerzen sind nicht etwas, das hat man halt hin und wieder. Und starke Magenschmerzen gehören untersucht. Denn es kann sein, ja, Menschen sind verschieden. Es kann absolut sein, dass du das nicht vertragst. Das werde ich gleich erklären. Aber es kann auch sein, dass zufällig gleichzeitig was anderes aufgetreten ist. Und du hast gesagt, ja, es war das Kreatin, wird schon nicht so schlimm sein. Und dann lässt du etwas nicht behandeln, was aber vielleicht behandelt hätte werden sollen. Deswegen unerklärte Schmerzen bitte immer, immer medizinisch abklären lassen, weil Schmerzen ist nicht etwas, was man immer hat. Es ist so, dass Menschen einfach unterschiedlich sind. Es ist nicht so, dass du Kreatin an sich nicht verträgst, weil du isst ja Kreatin auch in deinen Nahrungsmitteln. Aber es ist halt was ganz anderes für deinen Verdauungstrakt, wenn das gebunden in den Nahrungsmitteln vorkommt, im Fleisch zum Beispiel, oder ob du es pur nimmst. Ein klassisches Beispiel für mich sind Zinktabletten. Wenn ich eine Zinktablette auf leeren Magen esse, wird mir so derartig schlecht, dass ich kaum mehr stehen kann. Also das ist so ein grausiges Gefühl, ist mir ein paar Mal in meinem Leben passiert, dann habe ich die Lektion gelernt. Das ist aber nicht, weil ich Zink nicht vertrage, sondern meine Magenschleimhaut sagt, was ist denn hier los mit diesem konzentrierten Zink, das in einer Tablettenform hier plötzlich einschlägt. Und jetzt ist es so, dass Kreatin, das wir essen, sind so kleine Kristalle und diese Kristalle sind halt auch sehr konzentriert. Und es kann sein, dass eben bei dir, wenn du empfindlich bist, die Magenschleimhaut dann eben genau auf diesen Kristall, das sagt, es ist sehr konzentriert hier, da stark reagiert, weil dass du da empfindlicher bist. Und was man da jetzt machen kann, ist erstens einmal, sie macht es eh schon im warmen Wasser, dass man es im warmen Wasser auflöst. Das dient nur dazu, dass sich es besser auflöst. Es geht nicht darum, dass man es lauwarm trinkt, sondern dass sich Kreatin, Monohydrat in kaltem Wasser wahnsinnig schwer löst. Ihr wisst es, ihr rührt es um und es ist dann wie diese Schneewolke da drinnen und dann trinkt man es halt schnell runter. Ihr solltet es, wenn ihr empfindlich seid, so lange rühren, bis die Flüssigkeit klar ist. Ich habe das probiert mit kaltem Wasser, es war mir dann irgendwann zu blöd, weil es dauert wirklich sehr lang. Vielleicht geht es mit warmem besser, aber ich vertrage es gut. Also es dauert sehr lang, dass sich das auflöst und so lange zu warten. Das ist nur, es ist nicht besser oder schlechter, wenn es unten ankommt. Es geht darum, wenn du empfindlich reagierst. Ja? Genau, ich wollte noch was sagen zu der Quelle von Kreatin. Und zwar, da gibt es auch Qualitätsunterschiede. Und zwar Kreatin, wo drauf steht Crea Pur oder Crea Vitalis. Das ist von einem deutschen Hersteller, die ein extrem geprüftes, pures Kreatin-Monohydrat herstellen. Weil in anderen Herstellungsformen können wirklich giftige Schadstoffe drinnen sein. Und wenn das nicht geprüft ist oder aus irgendwelchen billigen Herstellungsprozessen ist, dann könntest du auch auf diese Schadstoffe reagieren. Das hast du jetzt hier nicht, weil das ist genau so eins. Einfach, das gibt es von verschiedenen Marken, aber das ist die Art, wo es hergestellt wurde. Da steht dann drauf Crea Pur oder Crea Vitalis. Das andere ist, es macht sie auch schon, dass du es zu einer Mahlzeit und direkt nach einer Mahlzeit trinkst, weil das ja, dann ist im Magen was und dann muss die Magenschleimhaut nicht mit den puren Kristallen umgehen. Und wenn das alles nicht hilft, also ich habe das jetzt mal aufgezählt für die vielen, vielen anderen, die das vielleicht haben, das Problem, es gibt in dem Fall dann auch Kreatin HCL oder gepuffertes Kreatin. Und das könnte dann nochmal leichter verträglich sein für die Leute, die es auch dann noch nicht vertragen. Ihr wisst, ich habe gesagt, Kreatinmonohydrat ist am besten untersucht, alle Studien sind damit gemacht und es ist die billigste Form und deswegen lasst euch keine Marketing-Sachen von anderen einreden, die anderen sind nicht besser, aber wenn du es nicht verträgst, dann kannst du darauf ausweichen und das andere ist, man überlebt sehr gut, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, dann hast du es halt nicht. Ja, es gibt viele Dinge, die ich nicht mache und das ist einfach so, manche Sachen gehen halt dann nicht für dich, es ist auch kein Beinbruch. Das ist ja kein essentieller Nährstoff, so wie Vitamin C. Ohne Vitamin C stirbst du. Kreatin hast du aus der Nahrung, ja. Du synthetisierst weniger, als du vielleicht verwenden könntest, aber gut, dann ist es so. Also, das war noch das Kreatin, die Ergänzung. Mir geht es nochmal darum, dass ihr darauf achtet, dass ihr rohes, aber auch eine wirklich warme, gekochte Mahlzeit mit Gemüse jeden Tag dabei habt. Und wenn dich das interessiert, wie du das quasi kombinierst, wie du die Nährstoffversorgung in deinem Körper optimierst, so nämlich, dass dann der Heißhunger weg ist und die Sättigung besser wird, dann kann ich dir mein Online-Programm Fastformel 3S dringend ans Herz legen. Ich würde mich freuen, dich in der Community begrüßen zu dürfen. Den Link geben wir euch in die Shownotes. Schaut euch das an, wenn euch das interessiert. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal und da geht's um Brainfood. Ich freue mich schon. Baba.